Wir haben hier und jetzt Klimakatastrophe und auf eine Katastrophe muss man reagieren. Wir vergleichen das auch gerne mit einem brennenden Haus und wir sind der Feueralarm. Wir weisen darauf hin, dass es brennt. Wir müssen unignorierbar den Alltag stören, unignorierbar das weiter so stören, dass einfach klar wird, wir können nicht so weitermachen wie bisher.
Wie reagieren denn die Menschen auf die Aktionen, an denen du schon teilgenommen hast, zum Beispiel bei so einer Straßenblockade?
Dann gibt es auch die aussteigen und uns tatsächlich sogar anschreien oder uns diese Banner wegreißen und die eventuell sogar wegwerfen oder uns die noch vorher über den Kopf schlagen. Ich war aber insgesamt schon 3 Nächte quasi im Gefängnis, also in Polizeigewahrsam und schon viele Tage, also viele Stunden.
Es ist Freitag und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Wie ist das? Mein Name ist Melvin und in diesem Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Berufen oder Perspektiven und spreche mit ihnen über ihre Arbeit und ihren Alltag. Straßen blockieren, am Asphalt festkleben und die öffentliche Ordnung stören. Klimaproteste der Aktivistengruppe Letzte Generation werden immer mehr Mittelpunkt öffentlichen Interesses. Aber auch Mittelpunkt öffentlicher Beschwerde. Die Klimaaktivisten haben das Ziel, durch ihre Aktion des sogenannten zivilen Ungehorsams, also dem bewussten Verstoßen gegen rechtliche Normen, um eine Unrechtssituation zu beseitigen, die Bundesregierung zum Handeln zu bewegen. Es geht vor allem um Maßnahmen, die den Klimaschutz betreffen. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation setzen sich zum Beispiel gegen Lebensmittelverschwendung und für Emissionsreduktion ein. Doch seit Anfang dieses Jahres ist die Aktionsgruppe vor allem durch ihre Straßenblockaden immer häufiger Teil der Nachrichten. Ich frage mich, warum die Aktionsgruppe Straßenblockaden durchführt, obwohl ja darunter direkt vor allem die Bürgerinnen und Bürger leiden müssen, die zum Beispiel zum Arzt, zur Arbeit oder zu anderen Terminen kommen müssen. Und was ist das für ein Gefühl, so eine Straßenblockade zu machen? Wie reagieren die Betroffenen, die Polizei und die Politik? Und was passiert nach der Festnahme durch die Polizei? Wie ist das also als Klimaaktivistin der letzten Generation? Melvin fragt nach. Um herauszufinden, wie das so als Klimaaktivistin ist, spreche ich mit Sonja Manderbach. Sie ist eine der Pressesprecherinnen der Aktionsgruppe und ist mir per Telefon zugeschaltet. Hallo Sonja Manderbach und herzlich willkommen bei Wie ist das? Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir nun über deine besondere Perspektive sprichst. Was ist denn euer konkretes Ziel? Was wollt ihr mit dem Protest erreichen und den Aktionen erreichen?
Ich freue mich auch. Und genau, was wir erreichen wollen, ist, dass anerkannt wird, dass wir wirklich eine Katastrophe haben, die schon begonnen hat, eine Klimakatastrophe. Dass wirklich klar ist, wir müssen jetzt sofort handeln. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und es geht nicht darum, irgendwann in der Ferne 2050 oder 45 oder 35 oder wann auch immer irgendwas zu tun oder bis dahin irgendwas auf den Weg gebracht zu haben, sondern jetzt sofort zu handeln. Ja, ich glaube, das kann sich so anfühlen, dass wir da irgendwie jemanden zwingen wollen. Und dann könnte man ja sagen, ja, wie kommt ihr denn dazu? Glaubt ihr denn, dass ihr das dürft? Aber die Sache ist eben die, dass wir den Weltklimabericht gelesen haben und gehört haben, was der UN-Generalsekretär dazu sagt, Antonio Guterres, und was die Scientists for Future oder die KlimaforscherInnen seit Jahren sagen und jetzt immer vehementer sagen, dass wir wirklich keine Zeit mehr haben, dass wir keine Zeit mehr verlieren dürfen und dass wir eben sofort handeln müssen. Und da sehen wir halt, dass die Bundesregierung das so nicht macht, nicht schnell genug handelt, nicht zielführend, nicht effektiv, nicht die richtigen Maßnahmen im richtigen Tempo auf den Weg bringt.
Warum nennt ihr euch denn Letzte Generation?
Also es gibt dieses Zitat von Professor Stefan Ramsdorf, der sagt, wir sind, also alle Menschen, die jetzt leben, wir sind die erste Generation, die bereits die Klimakatastrophe erlebt und die letzte Generation, die noch etwas daran verändern kann. Am Verlauf und am Ausmaß der Klimakatastrophe. Darauf bezieht sich das.
Die Grünen sind ja nun schon Teil der Bundesregierung. Welche Maßnahmen erhoffst du dir denn konkret von der Politik und wo wird deiner Meinung nach zu wenig gemacht?
Eigentlich würde ich sagen, egal welche Partei an der Regierung ist und was diese Partei bisher für Ziele verfolgt hat und was sie in ihrem Parteiprogramm stehen hat, es ist jetzt eben so, dass Klimakatastrophe wirklich begonnen hat. Ich vergleiche das auch manchmal mit der Corona-Pandemie. Da gab es diesen Moment, wo klar war, wir haben es nicht geschafft zu verhindern, dass es eine Pandemie wird. Das war ja ein Ziel. Und ab diesem Moment, als klar war, wir haben es nicht geschafft, das zu verhindern, war klar, wir brauchen jetzt Pandemie-Maßnahmen. Und das war dann kein parteipolitisches Thema, sondern also das war dann nicht irgendwie so, dass man sagen konnte, ja, das ist jetzt ein linkes Thema oder ein Ökothema oder ein sozialpolitisches Thema, so, sondern das war dann einfach klar, das hat jetzt begonnen und wir müssen jetzt darauf reagieren. Und bei der Klimakatastrophe ist das eben auch so, dass egal welche Partei jetzt regiert, sie muss darauf reagieren, dass eine Katastrophe wirklich schon begonnen hat.
Um die Regierung dazu zu bringen, Maßnahmen einzuleiten, führt ihr ja Protestaktionen durch. Mhm. An welchen Aktionen hast du denn schon teilgenommen?
Also ich selber habe mich an Straßenblockaden beteiligt und auch an symbolischen Aktionen oder war dann auch manchmal als Pressesprecherin vor Ort bei Aktionen. Ich war dabei bei der Kampagne Essen retten, Leben retten im Januar, Februar. Also es war in Berlin und ich war auch in Frankfurt im April dabei bei der Kampagne Stopp den fossilen Wahnsinn, keine neuen Investitionen in neue fossile Brennstoffe. Und jetzt auch wieder in Berlin im Juni, Juli bei der Kampagne Nordseeöl, nö, Öl sparen statt bohren. Und was wir dann gefordert haben, war jeweils eine sehr klare, wie wir finden, sehr einfach erfüllbare Forderung, die aber auf jeden Fall in die richtige Richtung etwas bewegen würde und ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Diese Forderung allein würde auf keinen Fall die ganze Klimakatastrophe beseitigen. Beseitigen geht sowieso nicht mehr, aber unsere erste Forderung war ja eben, es soll ein Essenrettengesetz geben, wie in Frankreich. Und das Vernichten von genießbaren Lebensmitteln soll verboten sein. Und das Retten von oder Weiterverwerten, Verschenken, ja, Verteilen von noch genießbaren Lebensmitteln soll eben nicht strafbar sein. Also derzeit ist noch immer das Gegenteil der Fall. Also Containern wird zum Teil sehr hart bestraft, gilt als schwerer Raub. Und das ist eine Dimension von einer LKW-Ladung pro Minute. Und dass dieser Lebensmittelmüll macht 4% der CO2-Emissionen aus. Gleichzeitig haben wir das Hungerthema, also dass wir erstens wissen, Hungersnöte kommen auf uns zu in der Klimakatastrophe, auch hier in Europa, das merken wir jetzt schon. Also gerade diesen Sommer merken wir das. Dürre, ausgetrocknete Flüsse, Nahrungsmittelknappheit. Wir kriegen das noch hin, dass wir das im Alltag nicht so sehr merken, aber das wird nicht ewig so weitergehen. Und wir merken es auch global auf jeden Fall schon, dass es jetzt schon Hungersnöte gibt. Und das wird, das sagt die Wissenschaft, das sagen nicht wir einfach so aus dem Nichts heraus, sondern das sagt die Wissenschaft, das ist erwiesen, dass das mehr werden wird. Und deshalb wäre das die richtige Richtung, das wäre der richtige Schritt. Ja, die zweite Forderung war eben keine neuen Investitionen in neue fossile Wirtschaft. Das heißt, nicht sofort alles abzuschalten, was uns oft unterstellt wird, sondern es heißt, alles, was jetzt neu dazukommt, um unsere Energieversorgung stabil zu halten, zu sichern, muss erneuerbare Energie sein, darf nicht fossile Wirtschaft sein. Und das bedeutet gleichzeitig, dass wir auch gucken müssen, dass wir Energie sparen, dass wir nicht noch weiter expandieren. Und das war dann noch klarer in der dritten Forderung, dass wir gesagt haben, Nordseeöl, nö, kein neues Nordseeöl. Die Bundesregierung hatte das ja in Erwägung gezogen, unter Beteiligung der Grünen, dass in der Nordsee nach neuem Öl, nach Erdöl gebohrt wird. Und da haben wir gesagt, auf gar keinen Fall, sondern lieber Öl sparen, als jetzt neues Öl zu fördern. Und da haben wir vorgeschlagen, Tempolimit und kostenloser ÖPNV. Natürlich würde dann dazu auch gehören, das Netz auszubauen. Und ja, das wäre was, was tatsächlich im Interesse der Bevölkerung wäre. Alles, was ich bisher gesagt habe, geht eigentlich immer mit der Bevölkerung und für die Bevölkerung. Sie würde eigentlich davon profitieren, wenn das jetzt endlich gemacht würde.
Es gab ja schon mal letztens eine Aktion, du hast es gerade angesprochen, vor dem Bundeskanzleramt. Diese Ölaktion, wo Öl vor dem Kanzleramt verteilt wurde, warst du da auch dabei?
Tatsächlich war ich bei der Aktion selbst nicht dabei, aber ich habe die Bilder gesehen. Es gab noch eine weitere Aktion, zum Beispiel wurde ein Kinderwagen angezündet und daneben saßen Menschen im Liegestuhl mit einem Sonnenschirm, um Urlaub zu machen, einfach um sinnbildlich zu zeigen, die Zukunft unserer Kinder wird verbrannt und der Bundestag macht Urlaub, geht jetzt in den Urlaub. Wir haben hier und jetzt Klimakatastrophe. Und auf eine Katastrophe muss man reagieren. Wir vergleichen das auch gerne, oder eigentlich ungern, aber weil es so tragisch ist, aber ich finde, es ist ein gutes Bild, mit einem brennenden Haus. Und wir sind der Feueralarm. Wir weisen darauf hin, dass es brennt. Und wenn es im Haus brennt, dann ist alles andere nicht mehr relevant. Also was auch immer ich gerade gemacht habe, ob ich gerade vielleicht mit meiner Tochter ein Brettspiel spiele oder sonst irgendwas Schönes mache, einen schönen Film gucke oder ob es gerade mitten in der Nacht ist und ich schlafe oder ob ich gerade koche. Das ist alles irrelevant, wenn es im Haus brennt. Dann geht es nur noch darum, den Alltag zu verlassen, den Alltag zu stoppen, was auch immer ich gerade tue, zu stoppen, zu unterbrechen, rauszugehen aus dem brennenden Haus, zu retten, wer sich darin noch befindet, möglichst schnell zu retten, also möglichst alle mit rauszunehmen. Also alle Menschen, die sich darin befinden, die Feuerwehr zu rufen, und das kann dann auch eine Weile dauern, bis Alltag wieder möglich ist. Dieser Moment fehlt uns. Also wir werden auch immer noch so behandelt, als wären wir ein Fehlalarm, als würden wir übertreiben und wären, weiß ich nicht, hysterisch oder irgendwie nicht ganz bei uns und würden irgendwie völlig unnötig Menschen stören, die eigentlich gerade was Sinnvolles tun wollen. Aber wenn man eben sieht, dass die Katastrophe schon begonnen hat und dass wir das weiter so jetzt wirklich stoppen müssen und dass wir uns gewöhnt haben und dass wir es einfach gewöhnt sind, dass wir zur Arbeit fahren und dann und nach Feierabend machen wir irgendwas Schönes. Im Idealfall haben wir irgendwie Freizeit oder wir fahren in Urlaub vielleicht dann auch irgendwann und erleben schöne Dinge. Das ist alles schön, aber das ist nachrangig, wenn gerade eine Katastrophe schon begonnen hat und wenn es gerade schon brennt sozusagen. Und es brennt ja wirklich real. Also jetzt dieses Jahr hat es ja unglaublich oft und viel gebrannt in der Sächsischen Schweiz, in Brandenburg, in anderen Orten, sowieso auch in Spanien, in Frankreich, aber auch in Deutschland noch an vielen Orten, in einem Ausmaß, das ich nicht kenne aus meiner Kindheit oder Jugend oder meinem bisherigen Leben, dass das in diesem Land hier so ein Thema ist, Waldbrände.
Du hast ja eben angesprochen, ja, Protestbewegungen, ihr wollt damit die Bundesregierung zum Reagieren bewegen und häufig führt ihr auch aufsehenerregende Protestaktionen durch. Du hast eben schon ein paar angesprochen, an denen du auch schon selber teilgenommen hast, und seit Anfang dieses Jahres geraten ja eure Straßenblockaden immer mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Dabei stellt ihr euch meist im Berufsverkehr mit Plakaten, auf denen zum Beispiel "Stopp den fossilen Wahnsinn" steht, vor eine Kreuzung und blockiert stark befahrene Straßen, damit ein Stau entsteht und keine Autos mehr vorwärts kommen. Wenn dann die Polizei kommt, klebt ihr eure Hände mit Sekundenkleber an den Asphalt, sodass ihr nicht so einfach von der Straße getragen werden könnt. Die Hände müssen dann erst professionell und sehr aufwendig mit zum Beispiel Lösungsmittel oder Speiseöl von der Straße entfernt werden. Die ganze Prozedur dauert natürlich dann nochmal extra lange und es entsteht ein riesiger Stau. Die Folge ist, Menschen kommen nicht zur Arbeit, nicht zu wichtigen Terminen, Medikamente können nicht in Krankenhäuser geliefert werden, Rettungswagen kommen nicht zum Patienten. Warum wählt ihr genau diesen Weg des Protests?
Ja, das hat mit dem zu tun, was ich gerade schon gesagt hatte. Also wenn es eben brennt, dann ist der Alltag zweitrangig und der Notfall ist vorrangig. Und wir brauchen diesen gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass wir jetzt wirklich in einem Klimanotfall sind, dass Klimakatastrophe wirklich begonnen hat. Und das heißt, wir müssen unignorierbar den Alltag stören, unignorierbar das weiter so stören, dass einfach klar wird, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Und alles andere, was sozusagen sanfter wäre, ist schon gemacht worden. Sowohl von uns, also wir können das, die meisten von uns können das selbst so sagen, dass sie das alles schon gemacht haben. Als Community insgesamt, als Gemeinschaft insgesamt, haben wir das auf jeden Fall schon alles gemacht. Und auch als Gesamtgesellschaft, also Demos, Infostände, Vorträge, Bildungsarbeit jeder Art, also Veröffentlichungen, Bücher, alles mögliche Artikel in Fachzeitschriften oder auch in ganz normalen Zeitungen, so einfach als Artikel, als Berichte von zum Beispiel WissenschaftlerInnen. Das wurde alles schon gemacht, also die Informationen sind auch da in der Bevölkerung. Aber was möglicherweise noch nicht so richtig verstanden worden ist, ist, dass wir wirklich einen Notfall haben und dass wir wirklich nicht irgendwie innerhalb unserer Komfortzone bleiben können und innerhalb dieser Komfortzone so ein paar Kleinigkeiten ändern können und dann kommt das alles wieder hin, sondern dass wir wirklich in den Notfallmodus müssen. Und das heißt eben tatsächlich, dass wir einfach nicht so weitermachen können wie bisher und dass wir mal stoppen müssen mit dem, was wir gewohnt sind und was wir immer machen. Und ich stelle es mir oft vor, also wenn ich das tatsächlich mache, wenn ich mich in diese Situation begebe und eine Straße blockiere, stelle ich mir das so vor, dass ich denke zum Beispiel an die Menschen im Ahrtal oder ich denke an die Situation im Ahrtal und stelle mir vor, das kommt ja auch völlig überraschend, völlig ungelegen. Da sind auch Menschen wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück oder irgendwo halt gerade des Weges, wollen vielleicht ihr Kind zum Kindergarten oder zur Schule bringen, was auch immer, und plötzlich kommt es mit einer Wucht. Und natürlich passt es nicht. Also natürlich fragt die Natur nicht, passt es jetzt, kann ich jetzt kommen, so, sondern dann passiert das. Und dann sind auch all diese Abläufe gestört. Da möchte vielleicht auch gerade jemand Medikamente ausfahren. Und dann geht das nicht mehr wegen der Klimakatastrophe. Und was wir machen, ist, dass wir darauf hinweisen, das kommt, das ist schon, das kommt jetzt öfter, das wird immer wieder passieren und wir müssen jetzt darauf reagieren. Wir müssen gemeinsam einsehen, wir haben wirklich Klimakatastrophe, es brennt wirklich und wir sind der Feueralarm. Und leider wird noch immer nicht gelöscht. Niemand löscht.
Wie reagieren denn die Menschen auf die Aktionen, an denen du schon teilgenommen hast, zum Beispiel bei so einer Straßenblockade? Wie haben da die Menschen reagiert, die zum Beispiel in den Autos saßen?
Das ist unterschiedlich. Also eine Reaktion ist die, die am wenigsten auffällt, dass die Menschen einfach da bleiben, wo sie gerade sind. Und die sehen wir dann nicht. Die sieht auch niemand. Die kommen auch in der Öffentlichkeit nicht vor. Die sitzen einfach in ihrem Auto und warten. Und was sie dann denken, ob die denken, okay, die haben ja recht, also kommt mir ungelegen, aber die haben ja recht. Oder ob die sogar sich freuen und denken, endlich macht mal jemand was. Oder ob die sich ärgern, das kann dann alles passieren. Aber das ist eine Reaktion. Dann gibt es auch die, die aussteigen und uns tatsächlich sogar anschreien oder uns diese Banner wegreißen und die eventuell sogar wegwerfen oder uns die noch vorher über den Kopf schlagen oder ich habe es auch schon mal erlebt, dass sie uns unsere Taschen oder Rucksäcke weggenommen haben und die weggeworfen haben. Möglicherweise dachten sie, dass wir dann hinterherrennen und die dann wieder haben wollen und dann ist die Straße wieder frei. Aber wir sind eben sitzen geblieben, weil das ist nicht wichtiger. Also es ist mir nicht wichtiger, ob ich meine Tasche bei mir habe oder ob wir uns jetzt endlich darauf also verständigen können, auf diesen Konsens, dass wir Klimakatastrophe haben. Das finde ich wichtiger. Ja, und es gibt Beschimpfungen, das gibt es alles und es gibt starke Abwehrreaktionen und viel Aggression, aber es gibt auch die Menschen, die nicht nur stumm irgendwo sitzen und vielleicht zustimmen sind, sondern die laut zustimmen. Das gibt es auch. Es gibt immer mal Menschen, die sogar klatschen oder den Daumen hoch zeigen oder uns sogar irgendwie ein paar Süßigkeiten schenken, das gab es auch schon, oder wenn es jetzt sehr heiß war, uns Wasser gebracht haben oder uns einen Schirm gebracht haben für Schatten oder warmen Tee im Winter, das gab es alles schon. Oder was ich auch mal erlebt habe, dass ein Vater, der sein Kind im Lastenfahrrad vorne drin hatte, der hat seinem Kind erklärt, warum wir das machen, also wer wir sind, warum wir das machen, dass wir uns dafür einsetzen, dass zum Beispiel dieses Kind noch Zukunft haben wird. Und da war die Polizei auch schon da in der Blockade. Dann hat er noch erklärt, ja, und die Polizei passt jetzt auf, dass die anderen Menschen diesen Menschen nichts tun. Also eine kindgerechte Erklärung so ein bisschen. Und ich habe es auch schon mal erlebt, dass Mütter am Straßenrand waren und denen sind die Tränen gekommen, weil sie gesagt haben, endlich macht mal jemand was. Das war zum Beispiel bei der ziemlich großen Blockade am Frankfurter Tor, wo es wirklich sehr still auch war, weil gar keine Autos mehr fahren konnten, nur noch die Straßenbahn. Und Fahrradfahrer und FußgängerInnen sind durchgekommen und Rettungswagen natürlich, die lassen wir immer durch, aber sonst konnten da keine Autos mehr fahren. Das war so still und fast feierlich. Und da ist es wirklich passiert, dass Mütter uns angesprochen haben und gesagt haben, danke, dass ihr das macht. Ich bin zu Tränen gerührt, dass ihr das macht und es endlich was passiert.
Wie reagiert denn die Polizei in der Regel auf euch, wenn sie ankommen und ihr habt euch gerade mit Sekundenkleber auf den Asphalt geklebt?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Da gibt es auch keine einheitliche Reaktion, muss ich sagen. Da einfach sehr viele verschiedene Menschen, die in den Uniformen stecken, schon die Möglichkeit hatten zu reagieren. Also manche Teams machen das so, dass sie erstmal mit uns sprechen, dass sie erstmal uns das Versammlungsrecht erklären und dann irgendwann diese Versammlung auflösen sozusagen und dass sie uns zum Beispiel auch erstmal schützen und die Situation absichern, dass uns nichts mehr passieren kann, weil zum Beispiel kein Auto einfach losfährt aus Wut oder so oder dass wir nicht einfach zum Beispiel von ZivilistInnen einfach versucht wird, unsere festgeklebten Hände oder Füße einfach abzureißen oder so. Und es gibt auch die möglichst schnell die Straße freiräumen wollen und es gibt auch die vielleicht auch schon etwas genervt sind von der Gesamtsituation und deswegen etwas aggressiver mit uns umgehen. Aber summa summarum ist das sehr unterschiedlich. Und was ich zum Beispiel auch da schon mal erlebt habe, war, dass ein Polizist zu den AutofahrerInnen gesagt hat, sie müssen jetzt einsehen, dass die Recht haben mit dem, was sie fordern und mit dem, was sie sagen. Es ist nicht schön, dass die Straßen blockieren, aber die haben Recht.
Eure Aktionen sollen sich ja vor allem an die Bundesregierung richten. Durch Straßenblockaden zum Beispiel leidet ja aber weniger die Politik, sondern es leiden vielmehr die Bürgerinnen und Bürger, die zur Arbeit müssen oder zu wichtigen Terminen. Die regen sich ja auch oft darüber auf, wie du ja eben auch schon angesprochen hast, dass ihr eben diese Straße blockiert. Warum nutzt ihr denn trotzdem diesen Weg des Protests, bei dem im Endeffekt ja die Bürgerinnen und Bürger vor allem betroffen sind?
Das eine ist, dass wir tatsächlich festgestellt haben, dass das die effektivste Möglichkeit ist, unignorierbar zu stören. Wir haben auch andere Sachen schon gemacht. Wir haben zum Beispiel schon Pipelines zugedreht, um wirklich sozusagen am Ort des Geschehens wirklich zu sagen, so stopp. Weil uns ist auch oft gesagt worden, es geht doch dahin, wo es passiert. Das wird nicht so wahrgenommen. Das ist nicht so öffentlichkeitswirksam, beziehungsweise auch von der Politik kann das eher ignoriert werden. Im Sinne von, ja, da gibt es ein paar Störenfriede, die drehen jetzt mal eine Zeit lang Pipelines ab und werden wir die bestrafen, dann hören die wahrscheinlich wieder auf und dann ist das Thema gegessen. Und so gab es ja auch vorher schon und gibt es noch parallel weitere Proteste. Und ich mache mir immer klar, dass ganz viele Menschen das ignorieren konnten oder zumindest auch gar nicht mitgekriegt haben. Und da haben wir eben tatsächlich festgestellt, unignorierbar stören können wir auf den Straßen, wo Menschen dann laut werden, wo sie hupen, wo es sie stört, wo sie sich beschweren, wo die Polizei kommen muss, wo das dann diskutiert wird, in der Presse, in den Medien, in den Social Media, das einfach unignorierbar ist. Und das ist der Feueralarm, genau das, also genau diese Kombination. Wenn ich mich irgendwo hinklebe mit Sekundenkleber, was weiß ich, an meinen eigenen Schreibtisch oder an meine eigene Hofausfahrt, dann kann das einfach ignoriert werden. Das stört niemanden. Und ziviler Widerstand muss schon wirklich stören. Sonst, wenn er nicht bemerkt wird, was soll es dann bringen? Also, und das ist eben so, dass das was gebracht hat. Und auch zum Beispiel unsere Symbolaktionen. Wir haben zum Beispiel im Februar auch Kartoffeln gepflanzt vor dem Bundeskanzleramt und auch andere Sachen noch gemacht. Auch containertes Essen zum Beispiel zum Justizministerium gebracht. Und das ist zwar wahrgenommen worden, aber weil wir vorher Straßen blockiert haben und hätten wir nur diese Symbolaktion gemacht, wäre das einfach nicht im Verhältnis genauso beachtet worden. Und deshalb haben wir festgestellt, wir müssen, wenn wir unignorierbar sein wollen, tatsächlich dahin, wo es auch wirklich stört.
Wie reagieren denn Politikerinnen und Politiker darauf, wenn ihr das zum Beispiel in den Ministerien da die Aktion gemacht habt?
Ja, das ist auch das kann zunächst noch ignoriert werden. Also auch diese Aktionen können irgendwie so als Einzelaktionen einfach, ja, ne, da kann man so framen, so da waren jetzt einfach Menschen, die haben jetzt ihre politische Ansicht kundgetan, wie in Demos oder sonstigen Aktionen. Und es gibt einfach nicht so eine Handlungsnotwendigkeit, so ein, ja, vielleicht Handlungsdruck kann man auch sagen. Aber auch die Straßenblockaden zum Beispiel haben PolitikerInnen inzwischen reagiert. Entweder indem sie sich genau dazu geäußert haben, was natürlich nicht unser Ziel ist. Unser Ziel ist ja nicht darüber zu diskutieren, ob es jetzt fein ist, Straßen zu blockieren. Und ich zum Beispiel sage auch öfter, ich möchte das ja nicht erlaubt bekommen. Das ist ja nicht mein Ziel. Ich möchte ja nicht, dass es dann irgendwann heißt, ja, Frau Manderbach, ab jetzt würden Sie meinetwegen eine Straße pro Woche blockieren. Ist jetzt fein, ist okay. Das ist ja nicht mein Ziel. Ich möchte das nicht tun. Ich möchte das nicht tun müssen. Ich möchte es nicht tun dürfen. Sondern wir brauchen eben diesen Konsens, wir haben Klimakatastrophe. Und da kommen wir aber so langsam hin, dass darüber diskutiert wird, dass auch im Bundestag schon gefragt wurde, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Wo ist denn unser Klimakanzler? Und wie sieht's denn aus mit dem Nordseeöl? Und dass der Bundestag jetzt inzwischen gesagt hat oder die Bundesregierung gesagt hat, nein, wir wollen das eigentlich gar nicht tun, obwohl sie im April noch gesagt hat, doch, wir haben das vor, wir wollen neues Nordseeöl. Und jetzt haben sie davon wieder Abstand genommen. Und jetzt werden wir sehen, wie schnell wir weiterkommen. Also wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Wir bleiben auf jeden Fall so lange dran. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Aktionen, die eher symbolisch sind. Wir bleiben auf jeden Fall so lange im zivilen Widerstand, bis wir in diesen Krisenmodus oder in diesen Katastrophenmodus auch wirklich alle gemeinsam kommen. Die gesamte Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dass wir in einem Strang ziehen und wirklich sagen, wir müssen jetzt effektiv und schnell handeln.
Eure Aktionen treffen in der Bevölkerung nicht nur auf Verständnis. Viele verstehen, warum ihr das macht und finden es auch wichtig, was fürs Klima zu tun, verstehen aber nicht, warum sie dann darunter leiden müssen. Kannst du diese Ansicht nachvollziehen?
Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Ich vergleiche das für mich immer damit, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei mir klingeln würde, sagen wir nachts um 3 und das stört mich. Ich habe vielleicht gerade geschlafen, es stört mich völlig. Und ich denke, was will jetzt dieser Mensch hier? Wenn der dann sagen würde, übrigens bei Ihnen brennt es im Keller oder im Schuppen, dann bin ich diesem Menschen dankbar dafür, dass der mich gestört hat, obwohl ich eigentlich nicht gestört werden wollte. Störung ist immer unangenehm. Wenn das aber ein Fehlalarm ist, jemand klingelt vielleicht bei mir, stört mich völlig, ich mache aber auf und sagen wir, jemand steht irgendwie volltrunken vor meiner Tür und labert irgendwas, was gerade überhaupt nicht relevant ist. Und ich bin extra aufgestanden, habe extra die Tür aufgemacht. Dann nervt mich das natürlich schon und dann ist das ein Fehlalarm. Und diese Unterscheidung, ob wir ein Feueralarm sind, der berechtigt ist, oder ob wir ein Fehlalarm sind, das ist das A und O, das ist das i-Tüpfelchen. Darum geht es. Also es geht darum, dass die Gesamtbevölkerung versteht, wir haben hier wirklich Klimakatastrophe und die Regierung muss wirklich weit mehr machen, als sie zurzeit macht. Und wenn die Regierung das nicht macht, wenn sie da versagt, aber das natürlich nicht zugibt, sondern irgendwie sagt, wir schaffen das ja noch 2045, das reicht völlig und es stimmt eben nicht. Die gesamte Wissenschaft sagt, nein, das stimmt nicht. Dann muss die Bevölkerung das auch erfahren. Dann brauchen wir tatsächlich einen Feueralarm, der darauf hinweist, es brennt immer noch, es brennt und niemand löscht. Niemand löscht, auch die Regierung nicht, vor allem die Regierung nicht. Und dann muss das auch klar sein. Und das ist meine Aufgabe, weil ich es verstanden habe. Und alle, die das verstanden haben, finde ich, sind in der Verpflichtung, da zu handeln. Und dass das der Gesellschaft nicht gefällt, wie gesagt, ich verstehe das schon, weil wem gefällt denn der Feueralarm? Tatsächlich, egal ob es ein Fehlalarm oder ein Feueralarm ist, gefallen tut mir das sicherlich nie. Wenn es wirklich brennt, gefällt mir das ja erst recht nicht. Aber ich bin dann dankbar dafür, dass mich jemand geweckt hat, und ich nicht in einem irgendwann komplett brennenden Haus verbrenne. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und da können wir nicht die falschen Menschen treffen. Das wird ja manchmal gesagt, ihr trefft die falschen Menschen, geht doch zur Regierung. Aber das ist ja das, was die Regierung auf Dauer nicht ignorieren kann. Dass es eine unignorierbare Störung gibt, dass die gesamte Bevölkerung sich aufregt. Wie gesagt, Klimakatastrophe wird uns alle treffen, wie in einem brennenden Haus, in dem sich Menschen befinden. Da wird es nicht möglich sein, irgendwie zu sagen, ja, ich gehöre da jetzt nicht dazu. Und deshalb müssen es auch alle verstehen und alle begreifen. Und deshalb können wir da nicht die Falschen treffen, sondern wir sitzen da alle im selben Boot, wenn man so will, oder stehen im selben Haus.
Wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du auf der Straße sitzt und da kommen Leute zu dir, die schreien dich an und verstehen gar nicht, warum du das machst oder verstehen nicht, warum du sie damit triffst?
Ja, das ist unangenehm. Das ist schon wirklich so, dass das keine Freude macht und keinen Spaß macht. Das ist schon auch anstrengend. Das ist auch emotional anstrengend. Aber es ist für mich so, dass wenn ich so in die Zukunft schaue und wenn ich den IPCC-Bericht, also den Bericht des Weltklimarats lese oder die Statements der Scientists for Future, dass ich dann eben denke, was da auf uns zukommt, ist um ein so vielfaches unangenehmer und schlimmer, auch für mich und auch für meine Tochter, dass ich jetzt einfach alles tun kann und will, was noch machbar ist. Und da ist ziviler Widerstand eben schon etwas, was machbar ist. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass das funktionieren kann. Also ich denke dann auch tatsächlich zum Beispiel an die Suffragetten, die das Frauenwahlrecht erkämpft haben, mit zivilem Widerstand, übrigens auch mit Straßenblockaden, unter anderem. Die haben auch mehrere Aktionen gemacht, auch zum Beispiel Veranstaltungen gestört, das ist ja was, was wir auch machen. Auch international wurde das jetzt schon viel gemacht, auch zum Beispiel große Sportereignisse zu stören. Einfach um zu zeigen, hallo, wir haben Klimakatastrophe, hallo, es brennt. Und das haben historisch auch Menschen gemacht, die Freedom Riders könnte man noch nennen, die sich für die Rechte der afroamerikanischen BürgerInnen eingesetzt haben. So könnte man noch ganz viele weitere Bewegungen nennen, die das geschafft haben, mit zivilem Widerstand politische Ziele zu erreichen, im Sinne von, also dass wirklich klar wurde, es ist ungerecht, was passiert. Also es ist nicht richtig, so weiterzumachen wie bisher.
In unserem Vorgespräch hast du ja davon gesprochen, dass du schon mal in Polizeigewahrsam warst. Mhm. Wie ist das passiert und wie hat sich das für dich angefühlt?
Also davor hatte ich vorher am meisten Angst, also in der Vorbereitung. Also man bereitet sich ja irgendwie auch darauf vor, zivilen Widerstand zu leisten, auch mental und emotional. Ich hatte davor tatsächlich schon Respekt und Angst. Aber ich wusste natürlich, dass das im Bereich des Möglichen ist, was passieren kann. Zum Beispiel habe ich es mir schlimm vorgestellt, in Polizeigewahrsam zu sein, also in einer Gewahrsamszelle, sozusagen im Gefängnis. Bisher war ich nur in Präventivgewahrsam, das heißt, ich war noch nicht im Strafvollzug. Das kann mir noch passieren, aber das ist bisher nicht passiert. Ich war aber insgesamt schon 3 Nächte quasi im Gefängnis, also in Polizeigewahrsam und schon viele Tage, also viele Stunden. Dann wurde ich dann meistens vor der Nacht wieder entlassen. Präventivgewahrsam heißt, dass dadurch verhindert werden soll, dass ich das sofort wieder mache oder dass wir das sofort wieder machen. Und ich hatte davor Angst und schon irgendwie auch Respekt vor der Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich dieses Risiko bereit bin einzugehen, weil die Lage so ernst ist. Es ist auch, also ich möchte nicht sagen, dass es ein harmloses oder schönes Erlebnis ist, aber es ist schon auch so, dass ich gelernt habe, damit umzugehen und dass es auch aushaltbar ist. Ich habe festgestellt, ich kann auch doch schlafen in einer Gefängniszelle nachts und ich kann da eventuell auch tags schlafen, wenn ich sehr müde bin, weil ich sehr früh aufgestanden bin und vielleicht trotzdem spät ins Bett gegangen bin und weil ich so nervös war vor der Aktion oder vor der Straßenblockade, dass ich dann so wenig geschlafen habe, dann kann ich tatsächlich schlafen aus dieser Britsche. Also in diesen Einzelzellen hat man meistens nur eine Britsche und es befindet sich kein einziges Bild an der Wand und starrt auf diese Wände. Was man aber tun kann, ist, also man kann essen, schlafen oder sich ausruhen. Man kann über vieles nachdenken. Ich kann sogar singen auch, wenn ich das gerade möchte. Ja, manche machen auch Dinge wie Übungen für den Rücken, habe ich auch schon gemacht. Also, ne, um verspannte Muskulatur ein bisschen zu lockern. Meistens fällt einem dann was ein, was man irgendwie doch mal gelernt hat und was man eigentlich weiß, dass es einem gut täte. Und man kommt da auch im Alltag nicht dazu. Also man hat dann für all das Zeit, aber es ist schon ein Erlebnis, das ist schon außeralltäglich, weil wir dann zum Beispiel auch darauf angewiesen sind, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden und wir müssen uns darum kümmern. Also wir müssen, also kümmern muss man sich sowieso, aber wir müssen dann zum Beispiel klingeln an dieser Klingel und sagen, ich müsste jetzt mal zur Toilette, kann ich bitte zur Toilette oder ich bräuchte mal einen Becher Wasser oder ich hätte jetzt Hunger. Natürlich kann es auch, also zu bestimmten Tageszeiten auch, gibt es eventuell auch einfach was, aber je nachdem, wann man da reingekommen ist, kann es sein, dass man sich erstmal, also dass man erstmal darum bitten muss. Und das ist halt ein Erlebnis, das wir normalerweise nicht mehr so gewöhnt sind, ne? Also normalerweise sind wir ja so, dass wir in Lebenssituationen sind, dass wir einfach, wenn wir zur Toilette müssen, gehen wir einfach zur Toilette. Und wenn wir Hunger haben, gehen wir irgendwie und holen uns was zu essen. Und wenn wir Durst haben, gehen wir und holen uns was zu trinken. Und da so ausgeliefert zu sein, ist schon ein merkwürdiges Gefühl, aber man kann damit umgehen lernen. Ja, ich kann mir auch klar machen, dass das, was ich sonst habe, eventuell auch ein gewisser Luxus ist, auch wenn es uns nicht so vorkommt. Also, dass unsere Bedürfnisse so einfach erfüllbar sind, das ist historisch und global oder ja, also interkulturell gar nicht so selbstverständlich, weil es ja Menschen gibt, die zum Beispiel hungern oder die eben nicht so eine Freiheit haben wie wir, aus welchen Gründen auch immer. Und das beeindruckt mich schon, weil ich dann denke, oh, und diese paar Stunden oder diese paar Tage waren jetzt schon anstrengend für mich, dass ich da nicht so frei war, dass ich nicht einfach so machen konnte, was ich gerade will. Dass es auch so reizarm ist, ne? Dass man kein Buch zur Verfügung hat oder nicht einfach den Fernseher anmachen kann, wenn man Lust hat, unterhalten zu werden. Dass man überhaupt auch keine anderen Menschen hat, um sich zu unterhalten. Es kommt zwar vor, also gerade in Berlin habe ich das auch manchmal erlebt, gerade wenn ich dann zum Beispiel zur Toilette musste und dann werde ich da ja hinbegleitet und wieder zurückgebracht in meine Zelle und dann wird wieder abgeschlossen hinter mir. Aber währenddessen sind schon manchmal auch interessante Gespräche entstanden. Also gerade weil auch die PolizistInnen ja verstehen wollen, warum wir das eigentlich machen, wofür wir jetzt da sind. Und es sind auch Menschen, wie wir alle Menschen sind. Also das, ne? Hinter der Uniform ist immer auch eine Persönlichkeit. Und da waren zum Teil sehr schöne Gespräche dabei. Also so war das für mich.
Und wieso kamst du immer genau in Polizeigewahrsam?
Ach so, ja genau. Also das, wie gesagt, das ist Präventivgewahrsam, war das bisher immer. Das heißt, wenn wir eine Straße blockiert haben, dann kommt ja, oder wenn wir sie blockieren, dann kommt ja die Polizei, weil sie gerufen wird. Dann ist es unterschiedlich, was dann genau passiert. Oft bekommen wir einen Platzverweis. Das bedeutet, wir sollen einfach diesen Platz verlassen und das auch möglichst nicht wieder machen. Also so, ne, das wird uns gesagt, die Versammlung ist aufgelöst. Sie dürfen sich heute und bis morgen Abend oder so nicht mehr hier aufhalten. Wenn sie sich nochmal hier aufhalten, dann werden sie in Gewahrsam genommen. Das wird dann manchmal so gesagt. Es kam auch vor, dass wir direkt in Gewahrsam gebracht worden sind, um zu verhindern, dass wir das nochmal machen, dass wir da länger bleiben, dass wir, sobald die Polizei weggeht, eventuell wieder die Straße blockieren würden. Ich kann nicht genau beurteilen, in welcher Weise das vielleicht auch dazu dienen soll, zu verhindern, dass wir das nochmal machen. Dadurch, dass das unangenehm ist, in Gewahrsam zu sein und dass dadurch vielleicht die Hoffnung auch ist, wenn wir in Gewahrsam kommen, dann hören wir vielleicht auf und machen das nie wieder. Aber dafür ist die Lage ja zu ernst. Also das ist ja so, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir da auch für uns selber für Risiken eingehen und was uns da passieren kann. Das ist uns ja bewusst. Die Lage ist eben so ernst, dass wir diesen zivilen Widerstand leisten. Und das ist so ernst, dass es mir das wert ist, das zu machen. Also ich werde zum Beispiel auch manchmal gefragt, was meine Tochter eigentlich dazu sagt. Ich habe ja eine 15-jährige Tochter. Ja, natürlich findet die das nicht nur schön. Also die hätte mich ja auch gerne bei sich, sowohl während der Schulzeit als auch während der Ferien. Ich war zum Beispiel ja in den Osterferien, in der Zeit war ich ja zum Beispiel in Frankfurt. Ja, diese Kindheit und Jugend geht auch irgendwie vorbei und natürlich möchte man diese Zeit gerne mit dem Kind teilen. Aber dann habe ich überlegt, ja, und dann in 10, 20 Jahren, wenn wir jetzt nicht handeln, wie wird dann die Welt aussehen und was wird meine Tochter dann sagen und wird sie noch Kinder in diese Welt setzen wollen? Und dann würde ich vielleicht zu ihr sagen müssen, ich habe das damals gewusst, weil es gab schon den IPCC-Bericht, es gab den Bericht des Weltklimarats, es gab all diese Stellungnahmen der Scientists for Future, der KlimaforscherInnen, es gab das alles und ich wusste es und ich wusste, ich könnte jetzt noch was tun, ich könnte Widerstand leisten, ich könnte einen Feueralarm auslösen, aber ich war halt lieber bei dir in den Ferien und habe mit dir abends Filme geguckt, das war halt schöner. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten sollte. Also wissend in die Klimakatastrophe zu rasen und es nicht zu verhindern. Und dann irgendwann zu meiner Tochter zu sagen, du kannst jetzt leider keine Kinder mehr kriegen, denn wir werden Kriege und Hungersnöte haben und es wird eine Katastrophe. Das wäre einfach schrecklich.
Sagt Sonja Manderbach, eine der Pressesprecherinnen der Klimabewegung Letzte Generation. Vielen Dank fürs Interview und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über deine besondere Perspektive zu sprechen.
Danke sehr, es war mir auch eine Freude.
Tja, so ist das also als Klimaaktivistin der letzten Generation. Sonja Manderbach hat mir gezeigt, warum die Aktivistinnen und Aktivisten es so wichtig finden, sich auf diese Weise fürs Klima einzusetzen. Sie sehen sich als Feueralarm in der Klimakrise und möchten durch ihre unangenehmen Aktionen besonders viel Aufmerksamkeit für dieses Thema erlangen. Und wir sind leider schon wieder am Ende von dieser Wie ist das Folge angelangt. Bewertet diesen Podcast gern und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis bald!